Wer das Heft hat von Gebet Abenteuer, dass die Bibelstellen, die zur Predigt passen, die ich teilweise verwende, verwende nicht alle. Es gibt auch eine schöne Bibelstelle, die nicht da drin steht. Also für mich schön. Ist also auf Seite 19. Ihr könnt das aufschlagen. Und wer auch noch die Bibel dabei hat, man startet mit Matthäus 17. 14 bis 20 mit dem Abschnitt. Und dann kommt uns ins Vers 19 einfach zuerst mal die bedrückende Frage von den Jüngern entgegen. Später heisst es da. Nachdem sie probiert haben, einen jungen Mann zu heilen, er wird beschrieben so mit epileptischen Symptomen, aber er hat auch noch mit dämonischen Geistern irgendetwas zu tun. Die haben sie wollen gesund machen, aber es ist nicht gegangen. Sie haben ein Gebetsanliegen gehabt und das hat nicht funktioniert. Das ist nicht erhört worden. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir denn den Dämon nicht austreiben? Warum ist es nicht gegangen? Wir haben doch eigentlich Vollmacht bekommen. Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, fehlt es uns gleich irgendwie an Vollmacht? Oder fehlt es uns an Glauben? Wir müssten wahrscheinlich mehr Glauben haben. Wir haben so im Eingangstheater, im letzten Gottesdienst, da ist es darum gegangen, dass man den Nebel wegbettet. Und dann, ja, da zweifelt einer. Vielleicht haben wir selber zu wenig Glauben. Oder vielleicht ist der Unglaube vom Kollegen nebendran. Vielleicht haben sie auch so gedacht. Vielleicht ist irgendeiner, der zu wenig glaubt und noch nicht zu viel zweifelt. Aber wie viel Glauben müssen wir haben? Dass jetzt Dämonen austrieben sind. Aber wenn wir ehrlich das weiterziehen, hat das noch ganz eine grössere Dimension. Also wie viel Glauben müssen wir eigentlich haben, dass man in den Himmel kommt? Das haben wir vielleicht einfach noch nicht erfahren, dass wir jetzt vielleicht zu wenig Glauben haben. Wir glauben zwar, aber wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, dass wir in den Himmel kommen. Also es sind recht bedrückende Erfahrungen. Und wenn wir da weiterdenken, dann die einen, die strengen sich jetzt ein bisschen mehr an. Irgendwie muss ich mich mehr gedanklich auf den Glauben konzentrieren, auf das Positive. Ich muss mich konzentrieren, dass jetzt da der andere wirklich geheilt ist. Ich muss mich konzentrieren, dass das Gebet erhört wird. Und die anderen merken, das funktioniert nicht. Also lassen wir es doch bleiben. Jetzt gehen wir auf den ersten Punkt los. Der Unterschied zwischen Kleinglauben und einem Senfhornglauben. Ihr werdet nachher ein Buchzeichen bekommen nach dieser Predigt, einfach als Erinnerung. Es geht um den Senfhornglauben. Und die Antwort, die Jesus gibt, dann im Vers 20, wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ja, er sagt Jesus doch, dass ihr das nicht geschafft habt, hat mit eurem Glauben zu tun. Das ist ein Kleinglaube. Jetzt denken wir, er fährt weiter. Ihr müsst jetzt einfach schauen, dass der Kleinglaube zu einem Grossglauben wird. Aber er widerspricht sich eigentlich. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Also es muss etwas anders sein. Dann ein Senfkorn ist sehr, sehr klein. Ist vielleicht noch kleiner wie der Kleinglaube. Also es muss irgendwie wie eine andere Dimension sein von Glauben, wo da nötig ist. Und das, wenn wir jetzt die Predigt lang mit verschiedenen anderen Bibelstellen, eigentlich aus der Bibel, wo Menschen geglaubt haben, wie sieht der Senfkorn-Glaube aus, wo kann Berg versetzen? Ein so ganz mickriger, kleiner Glaube, aber die riesigen Berge. Also Berge versetzen, das war ein Stichwort. Eben, dass Unmögliches möglich wird. Natürlich in der damaligen Zeit, das Beispiel war, dass ein Rabbi sich gegen alle Gegenargumente durchsetzen kann und am Schluss Recht hat. So war halt einfach das Judentum. Das Durchsetzungsvermögen ist vielleicht nicht für uns die Unmöglichkeit. Vielleicht ist es für den einen oder anderen die Unmöglichkeit, dem anderen zuzuhören. Oder überhaupt seine Meinung ernst zu nehmen und nicht einfach zu sagen, das ist daneben. Aber so gibt es ganz verschiedene Unmöglichkeiten in unserem Leben drin. Und der Senfhorn-Glaube, der kann das. Was uns Jesus einmal will beibringen will, schaut nicht auf die Grösse des Glaubens. Messen den nicht. Probiert nicht, das Ding zu messen. Das ist schon der falsche Blick. Schaut auf euch selber. Und messen, langt es oder langt es nicht. Das Senfkorn-Glauben hat mit einem ganz anderen Blick zu tun. Ein Senfkorn-Glauben rechnet mit einem grossen Gott. Hängt sein Herz an einem grossen Gott. Das wollen wir dann Schritt für Schritt entfalten. Dann noch jetzt durch die ganze Predigt durch. Es geht nicht um einen grösseren Glauben, sondern eine andere Art. Ein Glauben, der Gott fokussiert. Und dann ist der Glaube wie ein Senfkorn. So etwas so gross wie, vorher eins angelangt, so gross wie ein Sandkörnchen. Aber es ist gleich ein Unterschied zwischen Senfkorn und Sandkorn. Im Senfkorn da ist Leben drin. In einem Senfkorn-Glauben ist Leben drin. Und das Senfkorn, das können wir säen und dann haben wir eine Pflanze daraus. Das ist Wachstum drin. Es stimmt, unser Glaube kann wachsen, der kann reifen, der kann gross werden. Aber es ist keine Bedingung. Das kann er noch werden. Aber auch da, wie macht man es jetzt, dass das Senfkorn wächst? Man kann säen, man kann den Glauben brauchen, aber selber zum Wachstum bringen kann man ihn nicht. Was ist denn jetzt der Kleinglaube? Was ist jetzt eigentlich bei diesen Jüngern passiert, wo das einfach nicht geschafft haben? Wir haben Matthäus 17 eine Stelle. Und dann in Markus 9, das ist Parallelstelle, da hat es noch gewisse andere Details. Der kleine Glaube, kann man sagen, der ist nicht messbar klein, sondern ausgerichtet aufs Kleine. Wir können uns vorstellen, da kommen die Leute zu einem mit einer wirklich riesigen Unmöglichkeit. Ein Mann bringt seinen Sohn, der eben so wie epileptische Anfälle hat. Man merkt irgendwo, es ist auch dämonisch dahinter. Also nur schon das, also Dämonen, die Wirksamkeit von Dämonen war diesen Leuten präsenter als die Wirksamkeit von Jesus. Also sie haben selber Diagnose gestellt. Der ist dämonisch belastet, besessen. Jetzt bringen sie den mit dem Wunsch, heilen den. Aber jetzt ist Jesus fort. Der ist auf dem Berg von der Verklärung. Das wissen sie zwar nicht, was die für ein schönes Erlebnis hatten. Und dann die ersten, kann man sagen, so die, in Anführungszeichen, die geistlichsten Jünger wie Petrus, Jakobus, Johannes, ist auch fort. Jetzt sind die anderen 9 ganz allein. Und da sind noch die Schriftgelehrten und die schauen genau zu. Und was dann nicht funktioniert, kommen sie an verstreiten und sagen, die haben das eben falsch gemacht, ihr müsstet das eben ein bisschen anders machen. Wir hätten das sicher besser gemacht. Gemacht haben es zwar nicht, die Schriftgelehrten. aber einfach so der Erwartungsdruck, ihr müsst. Und ich denke, ganz unbewusst ist das dann der Fokus, die Blickrichtung von Gott weg, wir müsst. Und wie schnell kann das im Gebet auch passieren, gerade wenn es nicht so ganz funktioniert, wie wir es gerne hätten, der Fokus weg von Gott auf uns. Wir müssten vielleicht ein bisschen vollmächtiger beten. Wir müssten die richtige Methode, die richtige Technik haben, die richtigen Worte, dass der Dämon weggeht. Wir müssten das ein bisschen besser machen. Und das ist ein irrsinniger Druck. Und das läuft in unserer Gesellschaft rein, das ist ja die Kraft positiven Denkens. Es hat es aber schon zu meiner Jugendzeit gegeben, mag ich mich erinnern, von der Sehbehinderung, die immer schlimmer geworden ist, man hat ja alles ausprobiert. Und meine Mutter hat dann gefunden, Fußzonenreflexmassage wäre auch noch etwas. Und dann hat der Masseur gesagt, ja, ich müsste es einfach so machen, einschlafen und mir einfach festdenken, morgen, wenn ich aufstehe, sehe ich gut. Ich habe das ein paar Mal gemacht, hat nicht funktioniert. Aber das ist einfach so das Prinzip, ehrlich, es setzt etwas in deinem Kopf fest und dann wird es Wirklichkeit. Und das ist einfach Stress. Und die grosse Befreiung ist, nein, das Senfhorn-Glauben, das ist ein Glaube, wo du dir nicht etwas einreden musst, gedanklich musst ja daran festhalten, es muss jetzt so werden und es wird jetzt so. Nein. In der Bibel geht es hauptsächlich um Glauben an Jesus. Johannes 3, 16, bekannter Vers. Gott liebt die Welt, schickt deswegen seinen Sohn, damit wir ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Und die Weichenstellung, dass wir das erleben, ist, an Jesus zu glauben. Nicht einfach zu glauben, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass Gott die Welt gern hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Jesus Sünden vergibt, dass Jesus jetzt lebt und auferstanden ist. Das ist alles auch wichtig. Aber sein Leben an Jesus hängen. Wie es Priska erlebt hat. Dann hat man nicht können wissen, was Gott will. Weil jetzt er jetzt, dass Max seine Zeit abgelaufen ist oder dass er weiterlebt, das kann man nicht einfach bestimmen. Das bestimmt Gott. Aber einfach das Leben an ihn hängen. Mein Herz, mein Leben gehört dir. Und das ist der Senfkorn-Glaube. Glauben an Jesus. Und nicht glauben, dass heute und morgen und übermorgen dieses und jenes passiert. Das ist der wahre biblische Glaube. Zum zweiten Punkt. Eine weitere Beschreibung, was der Senfkorn-Glauben ist. Glaube inklusive Zweifel. Schauen wir nochmal den Vater an, wo sein Kind bringt mit der epileptischen Anfall, dämonischen Belastung. Da Markus wieder Parallelstelle aus Markus 9. Er kommt jetzt und muss schon sagen, Jesus, wenn es dir möglich ist, dann bitte heil du meinen Bub. Und Jesus weist ihn dann darauf hin, also dass das schon noch ein bisschen zwar schön ist, dass er jetzt zu Jesus kommt, oder? Das ist ein Teil von Glauben, aber wenn es möglich ist. Jesus ist doch schließlich der, wo alles möglich ist. Und der Mann, der Vater, erlebt, dass er auch einen Anteil von Unglauben hat. Er ist eine Mischung von Glauben, kommt zu Jesus und erwartet Heilung, sonst wäre er ja nicht gekommen. Und ein Stück weit Unglauben. Also, die Krankheit geht jetzt so lang. Von Geburt her ist das so. Also, ob der das kann? Vielleicht ja nicht. Und Jesus weist darauf hin. Oder muss vielmehr sagen, der Vater erkennt das. Aber Jesus heilt. Jesus sagt nicht, ja, okay, ja, das ist ja so. Also du bist noch zu wenig gläubig. Also du hast jetzt eigentlich einen Kleinglauben, also da sind ja noch Zweifel vorhanden. Komm in einem Jahr wieder, wenn dein Glaube ein bisschen grösser ist. Nein, er heilt. Das hat Platz. Wir dürfen im Gebet, wenn wir um etwas beten, feststellen, oh, da kommen zweifelnde Gedanken. Schafft das Gott? Will das Gott? Hat er mich gern? Ist er treu? Kann er das? Lässt er das einfach durch? Das zweite Beispiel. Noch ein heftigeres. Da ist Abraham, Hebräer 11, 11. Der Abraham, wo als Glaubenszeuge oder ja, als Glaubensvorbild dargestellt wird, weil er daran geglaubt hat, dass er eins im Alter noch ein Kind überkommt, einen Sohn. Da wird sein Glaube gelobt. Kein Aber dahinter. Wie ist es wirklich gewesen? 1. Mose 17, 17. Abraham neigte sein Gesicht zur Erde und lachte in sich hinein. Gott hat ihm gesagt, du wirst über ein Jahr später, heisst es also, einen Sohn bekommen. Und Abraham hat sein Haupt geneigt und in sich hineingelacht. Komische Idee hat der Gott. Er ist ein bisschen jenseitig, der Gott. He? Ein bisschen ein Träumer, oder? Also, er ist impotent, einfach vom Alter her schon mit Hunderten, oder? Und seine Frau ist auch schon 90, aber die war schon immer unfruchtbar gewesen. Also irgendwie eine Spinneridee, die der Gott hat. Aber es hat Platz. Er hat den Sohn bekommen. Und Gott hat nicht gesagt, ja, schau mal jetzt an deinen Glauben. Du lachst über mich, Gott, oder über den heiligen, grossen Gott. Das lasse ich mir nicht bieten. Dann lassen wir es doch bleiben. Zweifel hat Platz. Das ist der Senfkorn-Glaube, der einfach dazu stehen kann. Wir wenden uns Gott zu, wir richten uns auf Gott zu, aber drinnen kommen zweifelnde Gedanken. Also heftig zweifelnde Gedanken. Wie bei dem Vater und bei dem beim Abraham. Jetzt, dass er nicht nur einfach so Theorie ist, wenn wir einen Augenblick von der Stille nehmen und einfach Gott Danke sagen, dass er aus Gnade unsere Gebete erhört und dass unsere menschlichen Denken und unsere Zweifel Platz haben. Eine halbe Minute Stille. Es ist also befreiend, was jetzt da Jesus sagt vom Senfkorn. Es ist nicht unsere Konzentrationsleistung, Konzentrationsübung, wo ja kein zweifelnder Gedanke darf die Platz haben, sonst passiert es ja sowieso nicht. Es ist nicht die Kraft des positiven Denkens, wo unser Gebet zur Erhörung führt, sondern es ist einfach Jesus. Die Ausrichtung auf ihn und die Ausrichtung, um die geht es jetzt im dritten und vierten Punkt im Beispiel von Jesus, im Beispiel von Mose. Ihr habt die Hauptstelle da auch in eurem Heft drin, Hebräer 11, 27. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Er hat auf Gott geschaut. Nur schon das einmal. In seinem Antrieb war Gott. Sein Ziel natürlich war ein Land, wo Milch und Honig fließt. Da würde man vielleicht sagen, dass er das Ziel erreicht, muss er viel träumen davon. Er muss sich immer vor Augen malen, sich darauf konzentrieren, ich gehe auf ein Land hin, wo Milch und Honig fließt. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich vorgestellt, Gott ist da. Gott ist ganz real da, da wo ich bin, da ist Gott. Gott ist über mir, Gott ist vor mir, Gott ist hinter mir, Gott ist unter mir. Er hat mit Gott gerechnet. Wenn wir beten, passiert es doch oft, Gott, schön, dass du da bist, heute sollte ich dieses und jenes und das auch noch haben. Uns zuerst geht es zuerst einmal, was wir gerne hätten, was wir brauchten, was er uns müsste schenken. Der Moses hat es gelebt. Es geht um Gott. Es geht um Gott, der da ist. Und von dort her hat er einfach den Unsichtbaren, natürlich, es ist der Unsichtbare, dann hat er wie vor die inneren Augen gemalt. Seine Vorstellungskraft ist auf den Unsichtbare gegangen, nicht aufs verheißene Land. Du bist da. Also der Sichtbare, der war natürlich da der Pharao gewesen. Der hat er sich nicht gross vorstellen müssen, das war ihm immer vor den Augen gewesen. Seine Streitwagen, sein Zorn. Zuerst hat er ja gesagt, ich lasse dieses Volk gehen, weil ihn Plag gestört hat. Nachher hat er wieder Nein gesagt. Dann hat er sie nachher verfolgt, bis ans Schilfmeer an. Also der Zorn des Pharaos, das war sehr real gewesen. Aber er hat es nötig gehabt, sich immer wieder zu vergewissern, Gott ist da. Und so haben wir es nötig. Der Senf von Glauben richtet sich immer wieder auf Gott aus. Auf die kommende Woche. Einfach auf unser Leben. Bei Moses. Hey, da hat das Volk wieder mal gemurrt. Gott, du bist da. Dann haben sie wieder mal Durst gehabt. Gott, du bist ja da. Dann haben sie gefunden, die 10 Kundschafter da, die negativ gerannt haben, die haben sich für den entschieden. Gott, du bist da. Und so kannst du die kommende Woche durchgehen. Gott, du bist da. In dem Frust, in dieser Überforderung, in einem Schönen. Du bist da. Auf den Unsichtbaren sehen, als würde man ihn sehen. Er ist da. Und das macht ihn unerschrocken, das macht ihn treu mit dem Wort, das macht ihn standhaft. Weil er zur Seite hat er einen treuen Gott, der wirklich ihm durchhilft. Probier das jetzt einmal, gerade jetzt im Gebet. Natürlich wird es jetzt vielleicht noch nicht an die kommende Woche denken, aber sie wird kommen am Montag. Vielleicht gibt es einen in deinem Programm, wo du schon ein bisschen Sorgen machst. Probier. Einfach auf den Unsichtbaren schauen und sagen, dort, an dieser schwierigen Sitzung, an dem schwierigen Tag, an dem schwierigen Termin, in dieser schwierigen Begegnung, du bist da. Wie das jetzt Moses gemacht hat, finden wir konkret geschildert in 2. Mose 33, 7 bis 11. Die Stelle ist jetzt nicht im Heft drin, im Teilnehmerheft, aber es ist eine Stelle, die ich möchte praktizieren. Da ist Moses wieder in einer relativ unangenehmen, also heftig unangenehmen Situation. Er hat die 10 Gebote abgeholt auf dem Berg Sinai, ist runtergekommen und hat gemerkt, sie haben sich ein Götzenbild gebaut, sie haben gefeiert und tanzt um das. Und die Reaktion von Gott mit einem so einem Volk kann ich nicht mehr unterwegs sein. Als Trost schicke ich euch einen Engel, aber wenn ich das Volk wie bisher würde begleiten in Feuer und Wolkensäule, dann könnte das der Untergang von dem Volk sein. Denn so ein ungehorsames Volk passt nicht zusammen mit einem so einem heiligen Gott. Also so ist jetzt der Moses dazwischen gestanden, zwischen dem heiligen Gott und dem ungehorsamen Volk drin. Was soll er jetzt machen? Er hat dann mit Gott gerungen drin. Aber dann heisst es im Vers 7, von da an schlug Mose jedes Mal, wenn die Israeliten Rast machten, außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung mit Gott. Der Herr sprach zu Mose Auge in Auge wie ein Mensch mit einem anderen oder wie ein Mensch mit seinem Freund. Also er hat sich Zeit genommen, außerhalb des Lagers. Er hat sich zurückgezogen aus dem Gewühl vom Volk. Natürlich, es war eine Zeltstadt, ein bisschen ringhörig da ringsum. Er hat sich einfach rausgenommen, aus dem Alltag raus, zur Begegnung mit Gott. Zelt der Begegnung, das fasziniert mich schon. Natürlich war es ein Gebetszelt, sozusagen. Aber es geht eigentlich nicht nur um können beten, um Feuerbeet machen, sondern um Gott zu begegnen. Und vielleicht brauchen wir da auch, wie der Moses, so eine Zeit, wo wir uns rausnehmen. An einem gewissen Ort, in einem gewissen Foto, in einem Sofa, in einem, oder wo immer auch unser Platz ist, ein Zelt der Begegnung, wo Gott kann reden. Oft reden wir ja nur mit Gott, hey, ich weiss mir jetzt nicht unbedingt, wie ich mich entscheiden soll, ob ich die Stelle annehmen soll, ob ich die Frau heiraten soll oder nicht. Aber er hat auch sonst zu uns zu reden. Zelt der Begegnung. Das wünscht ich mir und das wünscht ich euch. Ich denke, das ist eine Oase vom Frieden, wie das Priska erlebt hat. Zur Ruhe kommen. In all dem noch vieles Ungelöste und Unfertige, in all diesen vielen grossen Bergen. Der Moses hat es nicht einfach gehabt. Fast gesteinigt worden, einfach so. Ja, das Leben in der Wüste war auch nicht gerade das Angenehmste. Er ist dort zur Ruhe gekommen, zum Frieden. Und das ist das Gebet. Das ist doch Gnade. Also der Moses war immerhin einer, der einen umgebracht hat, oder? Es ist jetzt auch nicht ganz der... Und Gott ritten Auge in Auge, wie ein Mann mit seinem Freund. Und dann ist noch der Vers 8 aus dem Mose. Und das wünschte ich mir für unsere Gemeinde, für unsere Kirche. Da ist der Moses rausgegangen zu dem Zelt und das Volk ist aufgestanden. Ist vor das Zelt angegangen und hat wie gesagt, das ist ein wertvoller Dienst. Dass wir wertschätzen, wenn unsere Leiter und Pastoren vielleicht ein bisschen unproduktiv sind und nur im Zelt der Begegnung sind, das in Anführungszeichen, das ist Wertschätzung. wertschätzt für die, die für die Gemeinde betet, vielleicht daheim betet, nicht mehr so gut zu Fuß sind. Einfach die Wertschätzung. Für die heutige Zeit unproduktiv, aber für Gott die beste Zeit. Er schätzt, mit uns zusammen zu sein im Zelt der Begegnung. Dann werden wir einen kurzen Augenblick noch mal von der Stille machen, wo ich dann abschliessen werde. Jetzt frage dich, stille Zeit ist gut. Vielleicht schaffst du es 5 Minuten, 10 Minuten, das wäre einfach so eine Gesamtausrichtung im Tag rein. Ist gut. Aber vielleicht einmal ein bisschen länger. Eine Stunde mit der Bibel. Vielleicht auch mit einem geistlichen Andachtsbuch. Vielleicht statt einem Fernsehabend. Vielleicht am Samstag am Morgen. Einfach du und Gott. Gottesdienst ist gut. Aber die Zeltbegegnung ist der Moses und Gott gewesen. Überleg dir, ob das etwas wäre. Herr Jesus, wir danken dir für die befreiende Botschaft. Ich habe heute Morgen in der Stille noch einen Vers gelesen, wo ein Senf drin vorkommt. Und da sind deine Jünger zu dir gekommen und haben gesagt, mehre uns den Glauben. Wir brauchen grösseren Glauben. Und dann sagst du, nein, der Senf kommt Glauben lange. Danke, dass der Senfkorn-Glauben auch von dir in uns hineingesetzt wird. Wir wollen ihn anwenden. Wir wollen ihn säen in unser Leben drin. Wir wollen unser Leben dir anvertrauen und wissen, dass es lange. Es lange, um in den Himmel zu kommen. Wir müssen da auch nicht noch etwas mehr glauben und vielleicht noch etwas mehr, dass wir dafür gewiss sind. Einfach unser Leben dir anvertrauen, du bist der Grosse. Und das auch mit unseren Gebetsanliegen. Wir dürfen wissen, du erhörst sie. Du bist aktiv. Vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten, aber bei dir sind sie nicht unter dem Tisch. Weil wir noch etwas zweifeln. Nein, danke, dass wir einfach so vor dich dürfen stehen und so uns in deine Hand geben mit allem Fleischlichen und Geistlichen, mit allem Menschlichen und Himmlischen. Amen.